Ihr Lieben, ihr wisst, sonst bin ich immer sehr, sehr darauf bedacht, wenn es in Predigten um den Glauben geht, davon zu sprechen, dass Glauben Beziehung ist. Und das ist mir, glaube ich, auch, das ist mir auch wirklich ganz wichtig, dass Glauben nicht im Kern Wissen ist, sondern in erster Linie unsere Beziehung zu Gott. Das ist das, was die Bibel als Glauben versteht. Auf der anderen Seite möchte ich heute tatsächlich ein bisschen unser Wissen anregen und gucken, dass wir ein bisschen was auch über Gott nochmal lernen. Denn auch wenn Wissen Beziehung nicht ersetzt, schadet es bei Beziehung nicht. Also ich merke das immer bei meiner Frau, dass ich was über sie weiß, ersetzt meine Beziehung über sie nicht. Aber weil ich eine Beziehung zu ihr habe, möchte sie auch, dass ich bestimmte Dinge weiß. Zum Beispiel, wann ihr Geburtstag ist oder unser Hochzeitstag oder dass ich mich dafür interessiere, wie es ihr geht. Auch solche Dinge. Also Wissen schadet nichts, ja. Aber es ersetzt auch Beziehung nicht. Und vielleicht schafft es heute das Thema, was wir uns angucken wollen, ein bisschen auch unsere Beziehung über dieses Wissen zu Gott zu vertiefen. Ich komme zu dem Thema heute, weil ich in den letzten Wochen eine Anfrage aus der Gemeinde hatte. Da wurde ich angesprochen und hat mir jemand gesagt, bei der Ich-Bin-Wort-Reihe, da hat er gesagt, ist da nicht der Fokus zu stark auf Jesus? Ich meine, dass du sonst auf Jesus guckst, das haben wir mittlerweile schon gemerkt, das kennen wir, aber ist der Fokus im Moment nicht zu stark? Geht da nicht der Vater fast verloren bei diesen Ich-Bin-Worten? Und ist Gott nicht eigentlich eher der Vater und Jesus nur der Sohn? Da muss man in dieser Relation nicht von Gott sprechen. Und da habe ich gedacht, vielleicht ist es tatsächlich mal wichtig, man redet so selten darüber, über das Thema Trinität nachzudenken. Trinität, Dreieinigkeit, das Wort kommt ja von Triunitas, das sind zwei Worte, die sind zusammengeflossen. Triunitas, Trinität, Dreieinigkeit. Also wie ist das eigentlich mit dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist? Wie funktioniert das? Wie ist der Gott? Drei in eins, das ist ja irgendwie sonst schwer zu verstehen. Auf der anderen Seite kennt ihr das alle, drei in eins, ne? Ich habe was mitgebracht, drei in eins. Was meint ihr, was könnte ich jetzt gleich hier euch zeigen? Spülmaschinentabs. Okay, was noch? Ein Ei. Nee. Herrenduschgel. Ja, Shampoo, Sport Energy Boost, ja, das ist meine Welt, ja. Aktivierender Duft, 3-in-1 Duschgel für Körper, Haare und Gesicht. Meine Frau hat mir noch vor der letzte Woche gesagt, ja, das ist so ein typisches Männerprodukt. 3-in-1, ich wasche mir mit dem gleichen, womit die Haare macht, das Gesicht und die Füße. Aber vielleicht ist das mit der Trinität auch so, dass das eher so ein Männerthema ist. So 3-in-1, ja klar, Körper, Gesicht, Haare. So. Trinität ist noch mal anders als Shampoo. Ja? Da ist alles einfach reingemixt, das ist so ein Brei. Körper, Haare und Gesicht kannst du für alles gebrauchen. Wahrscheinlich kannst du da sogar die Zähne putzen, ich weiß nicht. Hat das schon mal jemand ausprobiert? Okay. Trinität funktioniert noch mal anders und Dreieinigkeit. Und wie, da möchte ich gerne mit euch hingucken. Ich mag euch gleich eine Warnung und ein Versprechen. Warnung, ist es ein Kopfthema. Es ist wirklich, es wird anstrengend. Ihr müsst denken heute. Und auf der anderen Seite, ich verspreche euch, am Ende werdet ihr hoffentlich merken, es hat eine Relevanz für euer Leben. Es geht hier um euch. Und wir kommen da nachher hin. Erstmal die Frage, warum eigentlich Trinitätslehre? Warum ist das wichtig, über die Trinität nachzudenken? Ich will mal ein paar kritische Fragen stellen. Die werden euch vielleicht herausfordern. Da beginnt's, da merkt ihr, warum das wichtig ist, darüber nachzudenken. Ein paar kritische Fragen. Die Bibel, stellt euch vor, ihr redet mit jemandem, der nicht an Gott glaubt, ein Atheist, ja, der aber sich damit auseinandergesetzt hat, der nicht Atheist ist, weil er zufällig so aufgewachsen ist, sondern weil er sich auseinandergesetzt hat. Oder mit einem Muslim oder mit einem Juden, die sich auseinandergesetzt haben mit dieser Fragestellung und die stellen die Frage, pass auf, ich habe da gelesen, in der Bibel wird immer gesagt, dass Gott ein Gott ist. Ja? Lies das mal nach. Deuteronomium 6, Vers 4, das große Glaubensbekenntnis Israels. Höre Israel, der Herr ist ein Gott, der Herr allein, einzig, der eine. Es gibt nur einen. Jesaja 44, Vers 6, Jesaja 45, Vers 21 sagt Gott, ich bin der einzige Gott und vor mir, neben mir, hinter mir gibt es nichts anderes. Gott ist nur einer. So, und jetzt sagst du, Jesus ist auch Gott. Hab da sogar die letzten 8 Wochen eine Predigtreihe drüber gehabt. Wie soll das sein? Gott sagt, er ist einer und jetzt kommt Jesus und du sagst, Jesus ist auch Gott. Stimmt das? Kannst du darauf antworten? Und wenn Jesus redet doch mit Gott, dem Vater, sind das alles nur Selbstgespräche? Oder wie ist das zu verstehen? Oder ist Jesus am Ende dann doch ein Lügner, der uns zwar sagt, dass er der Ich Bin, der Gott des Alten Testamentes ist, aber er ist es eigentlich gar nicht. Und was ist, wenn Jesus tatsächlich nur Gott, nur Mensch war? Menschensohn. So. Wie konnte er uns retten? Er ist am Kreuz gestorben. Es sind so viele Menschen in der Weltgeschichte gestorben. Und du denkst, dass der Tod dieses Menschen dich rettet? So. Auf der anderen Seite, was ist mit uns? Wir lesen auch, dass Jesus von Gott auf besondere Art und Weise angenommen wurde, sogar Auferstehung geschenkt gekriegt hat, weil er so ein makelloses und heiliges Leben, perfektes Leben geführt hat. Ja, was ist dann mit dir? Wo bleibt denn dann die Gnade? So, wenn Jesus angenommen wurde, weil er ein perfektes, makelloses Leben geführt hat, was ist mit dir? Musst du dann nicht auch was leisten, um angenommen zu werden von Gott? Da ist die Gnade auf einmal ganz schnell flutsch und weg. So. Und am Ende, wenn Jesus dann vielleicht doch Gott war und dann auch noch Heiliger Geist, das ist ja auch nochmal schwer, haben wir dann am Ende vielleicht doch 3 Götter. Und was ist dann mit all den anderen Religionen, die auch noch ihre Götter haben? Ist es dann vielleicht doch alles irgendwie eins und wir leben so einen großen Polytheismus? Vielleicht merkt ihr, allein diese Fragen, da kommt man auf einmal ziemlich ins Schwitzen. Stell dir vor, darüber musst du diskutieren. Das sind wichtige Fragen, die müssen wir beantworten können, denn ansonsten kommen wir ganz schnell an Grenzen, nicht nur mit Argumentation, sondern auch mit unserem Glauben. Auf einmal tauchen da Zweifel auf und wir drohen den Glauben zu verlieren, wenn wir diese Fragen nicht beantworten können. So. Also von daher, lasst uns mal auf die Trinitätslehre gucken und gucken, wie hängt das zusammen? Trinität, ist das alles Spinnerei oder ist das vielleicht doch ein Weg, um Gott zu verstehen? Wenn wir Trinität verstehen wollen, dann möchte ich euch nicht vorenthalten, wir haben zuallererst 2 Probleme. Das erste Problem mit der Trinitätslehre ist, sie steht nicht in diesem Buch. Ja, du kannst reinlesen, kannst da reingucken, kannst durcharbeiten. Es denken viele, die Trinitätslehre steht nicht so in der Bibel, nicht als Lehre. Ja, es finden sich Anknüpfungspunkte, es finden sich Hinweise darauf. Da bin ich ganz, ganz klar. Ja, aber die Lehre an sich nicht. Also denk an Matthäus 28. Jesus sagt, geht in die Welt, macht alle Nationen zu Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Aha, Trinität. Und lehrt sie alles zu halten, was ich euch aufgetragen habe. Also ist da nicht Trinitätslehre? Nee, eine Lehre ist das nicht. Das wäre, da muss noch mehr hinterkommen. Es ist ein Hinweis und davon gibt es einen Haufen in der Bibel. Und viele, ein Netzwerk, was irgendwie dazu führt, das mehr und mehr zu entdecken und zu erkennen. Aber die Trinitätslehre selber als Lehre, die entstand erst im 2. bis 4. Jahrhundert nach Christus, eben genau in der Situation, als sich Menschen gefragt haben, wie ist das mit Jesus und Gott? Wie müssen wir das verstehen? Und dann ist diese Trinitätslehre entstanden als Versuch, als Hilfe, Gott ein bisschen mehr zu verstehen. So, und jetzt kommen wir zum 2. Problem. Egal wie gut das Modell ist, du wirst Gott niemals ganz verstehen. Das ist das 2. Problem. Du wirst Gott nie ganz und voll verstehen. Augustin, ein großer Kirchenvater, der hat einmal gesagt, wenn du es verstehst, dann ist es nicht mehr Gott. Wenn du es verstanden hast, dann ist es nicht mehr Gott. Dann hast du ein prima Bild gemalt, aber es entspricht wahrscheinlich mehr dir als Gott. Gott bleibt anders. Gott bleibt fremd. Er bleibt geheimnisvoll. Und die Trinitätslehre will uns eine Ahnung vermitteln davon, wie wir Gott, den wir nicht verstehen können, voll mehr verstehen und wie wir ihm näher kommen. Und C.S. Lewis, der hat mal versucht, das ein bisschen zu erklären, hat gesagt, wir können es nicht ganz, weil wir begrenzt sind. Und ich habe euch mal was mitgebracht. Einen Augenblick bitte. Ja, es ist eine Flipchart, nicht lachen. Also, C.S. Lewis hat folgendes Beispiel gebracht, als er gesagt hat, wir sind begrenzt und wir können Gott nicht ganz verstehen. Er hat gesagt, stellt euch mal diese Welt hat ja drei Dimensionen, noch mehr, aber wir haben drei Dimensionen, drei weltliche Dimensionen. Das ist einmal die Höhe, ja, so, das ist eine Dimension. Mit dieser Dimension, also nur die Höhe zu beschreiben, da kannst du zwar Striche malen, aber du kannst keine Figuren malen. Dreieck kannst du nicht malen, Viereck kannst du nicht malen, weil was fehlt dir? Die Breite. So, es fehlt die Breite. Das heißt, mit einer Dimension kannst du einen Strich machen. Mit zwei Dimensionen, oh, da kannst du schon dann auch die Breite beschreiben. Da kannst du zum Beispiel ein Quadrat machen oder ein Dreieck oder das Haus von Nikolaus. Da kannst du dann auf einmal Figuren malen. Aber was du nicht machen kannst, stell dir vor, du hast nur diese beiden Möglichkeiten. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie man zum Beispiel mit Tiefe ein dreidimensionales Objekt, wie zum Beispiel einen Würfel malt. Dazu brauchst du Tiefe. Das heißt, Höhe, Breite, Tiefe. Jetzt stell dir, und C.S. Lewis sagt, ihr müsst euch das so vorstellen, wir sind eindimensionale Wesen. Wir denken nur, ich bin eins. Ja? Du bist eins, eine Person. Du kannst dir gar nicht vorstellen, was es heißt, zwei zu sein. Sobald jemand sagt, ich bin zwei, kriegt er so eine schöne weiße Kuschelmilchjacke kriegt auf Diagnose Schizophrenie. Vielleicht noch, wir sind zwei. Aber hey, seien wir ehrlich, ich versuche das jetzt seit einigen Jahren meiner Ehe zu leben und das ist immer wieder eine Herausforderung. Und ich merke, selbst wenn, und das kennst du auch aus Beziehungen, Freundschaften, selbst wenn man sich jemand ganz zu zweit als Einheit fühlt, wir sind zwei, da steht nicht ich bin zwei. Es bleibt ein Wir. So, das ist nicht das Gleiche wie ich bin eins. Und Gott sagt jetzt aber, ich bin drei. Ja, herzlich willkommen. Wie willst du denn das verstehen? Merkt ihr, dass unser Verstehen da ganz natürlich an Grenzen kommt? Und das ist genau das Problem mit der Trinitätslehre. Wir denken Gott immer von uns und vom Menschen her. Und deswegen ist das Scheitern vorprogrammiert. Wir kommen zu grundlegenden Fehlern, weil wir Gott immer linear und hierarchisch denken. Also, wenn ich sage, Gott ist Vater, Sohn und Heiliger Geist, ja, die Trinität, dann achte mal darauf, die meisten haben folgendes Verständnis von Trinität. Ja? Wir sagen, es gibt Gott den Vater, es gibt Jesus, den Sohn, und es gibt den Heiligen Geist. Ja? So. Und der Vater, der ist Gott. So im Vollsinn. Das ist so richtig Gott. Ja? Mal voll. So, das ist Gott, wie es sein soll. Und dann haben wir Jesus, das ist der Sohn. Und dann haben wir den Heiligen Geist, da machen wir schon dicke Backen. Das ist nur wirklich schwierig zu greifen, das ist so das Wirken Gottes, das wir so spüren. Ja? Wirken. So. Und ihr merkt schon allein in dieser Darstellung, dass irgendwie das Empfinden da ist, hier haben wir Gott in ganzer Fülle. Und dann wird es irgendwie immer weniger. Der Sohn ist schon eigentlich nur noch der Sohn. Und bei dem Geist, da wissen wir es schon gar nicht mehr so ganz genau zu sagen. Es wird nach unten hin weniger göttlich. Und ihr merkt, das ist linear, das ist Höhe. Ja? Hierarchie. Das ist eindimensional. Und das Problem ist, es ist nicht biblisch. So redet tatsächlich die Bibel nicht von Gott. Du kannst mit menschlichen Kategorien Gott nicht erfassen, dann ist es nicht mehr Gott. Wenn wir über Gott reden, dann dürfen wir nicht philosophisch oder so theosophisch irgendwie darüber reden, sondern wir müssen biblisch darüber sprechen. Also, nächste Frage, wie redet die Bibel eigentlich über Gott? Wie stellt sich Gott selber vor? Wie ist Gott? Und da haben die ersten Christen angefangen bei der Frage, wer ist eigentlich Jesus? So, das ist die entscheidende Frage, wer ist Jesus? Was haben wir über Jesus gelernt? Wie hat er sich vorgestellt? Und das Erste, wo sie zugekommen sind, sind die Zwei-Naturen-Lehre. Sie haben gesagt, in Jesus ist Gott ganz Mensch. Das zieht auch irgendwie keiner in Zweifel, dass Jesus ganz Mensch ist. Und gleichzeitig haben sie herausgefunden, er ist auch ganz Gott. Ja, Jesus selber hat es gesagt, wir haben die letzten 8 Wochen drauf geguckt, ich bin der Ich Bin, der Gott des Alten Testaments. So, und jetzt, wir haben 8 Wochen drauf geguckt, was Jesus über sich gesagt hat. Gucken wir mal, was andere Leute über ihn gesagt haben. Ein paar Stellen, ein paar Personen, die als Zeugen für Jesus auftreten. Johannes, der Lieblingsjünger, der hat in 1. Johannes 5, Vers 20 Folgendes geschrieben über Jesus. Er hat gesagt, dieser Jesus ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Also Johannes sagt, Jesus ist der wahrhaftige Gott. Thomas, Jünger, hatten wir auch die Tage schon mal, Johannes 20, Vers 27 bis 28, fällt vor Jesus nieder, dem Auferstandenen, als er die Wundmale sieht und spricht ihn an mit mein Herr und mein Gott. Und Jesus widerspricht ihm nicht und sagt, Thomas, wow, das ist ein bisschen too much. Nein, der akzeptiert das. So, gucken wir weiter. Petrus, der Apostel. Ja, 2. Petrus 1, Vers 1. Direkt im Briefanfang stellt Petrus sich vor und er schreibt, Simon Petrus, Sklave und Apostel Jesu Christi, denen, die einen gleich kostbaren Glauben empfangen haben durch die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters, Jesus Christus. Also auch er geht davon aus, in Jesus ist Gott da. Paulus, eins von vielen, Titus 2, Vers 12, schreibt die Erwartung, dass Jesus wiederkommt. Er schreibt, wir erwarten das Erscheinen unseres großen Gottes und Retters, Jesus Christus. Auch er hat kein Problem damit, von Jesus als Gott zu sprechen. Dass seine Freunde ihn als Gott bezeichnen, ist jetzt das eine. Gucken wir mal, was seine Feinde sagen. Der Hohe Rat und die Pharisäer, die im jüdischen Volk, die haben gesagt, Johannes 5, Vers 18 oder Johannes 10, Vers 33, wir verwerfen Jesus nicht wegen dem, was er tut, sondern weil er sich zu Gott macht. Das ist das, was sie ihm vorgeworfen haben. Das ist das Problem. Und Hebräer 1, Vers 8, da verlegt es einem fast die Spucke, da sagt Gott selbst, da wird Gott zitiert, und Gott sagt zu Jesus, dein Thron, o Gott, ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ja, meine Herren, das dürfen wir nicht übersehen. Also von Jesus nur als Mensch zu reden, ist absolut nicht biblisch möglich. Und deswegen hat man eine wichtige Stelle, die hat für die Trinitätslehre, sie tatsächlich bedeutsam, in Philipper 2, Vers 5, folgende bis 11, da ist der große Philipper-Hymnus. Und da beschreibt Paulus, wie der eine Gott, Jesus, sich entäußert hat, all seiner Herrlichkeit, all seiner Göttlichkeit, Mensch geworden ist, gelitten hat und gestorben ist. Da hatten wir hingeguckt und wir werden nächste Woche dann noch hingucken. Und wie er danach wieder erhöht und verherrlicht wurde. So, wie die Schlange hatten wir in der Begrüßung. Und der Paulus schreibt, habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub, eine Beute hielt, Gott gleich zu sein, aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden wurde. Also auch da merken wir, hier ist genau dieses auf der einen Seite ganz Gott, wahrer Gott, und auf der anderen Seite, wahrer Mensch. War Jesus Mensch oder war Jesus Gott? Ja. Genau, beides. Beides in ihm. So, und um das Ganze abzurunden, nochmal 3 Stellen hinterher. Kolosser 1, Vers 15 sagt, Jesus ist das sichtbare Ebenbild des unsichtbaren Gottes. In ihm ist Gott sichtbar geworden. Hebräer 1, Vers 3 geht in dieselbe Richtung und sagt, er ist die Ausstrahlung der Herrlichkeit Gottes und der Abdruck, der Siegelabdruck von Gottes Wesen und Charakter. Und Kolosser 2, Vers 9, da treibt Paulus es bis auf die Spitze, er sagt, in Jesus wohnt die Fülle Gottes, der Gottheit, leibhaftig. So, wir müssen eins anerkennen, die Bibel ist davon überzeugt und ist zu 100% klar, Jesus war und ist Gott. So, aber was ist mit dem Vater? Geht er verloren? Jesus redet doch mit dem Vater. Der betet zu ihm, der spricht mit ihm und redet ihn als Gott an. Ist der Vater jetzt nicht mehr Gott? Dazu vielleicht eine Stelle, Johannes 17, Vers 3, sagt Jesus im Gebet zum Vater, das ist das ewige Leben, dass sie dich, der du allein Gott bist, erkennen und den, den du gesandt hast, Jesus Christus. Und in allen anderen Gebeten, da wird das so deutlich, wie bedeutsam für Jesus der Vater ist. Ja? Der Vater wird nicht klein bei Jesus, sondern wird groß so, bei ihm. Und als die Jünger ihn fragen, Lukas 11, als sie ihn fragen, Herr, wie sollen wir beten? Was sagt Jesus da? Betet so. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser Vater. Also der Vater ist ganz Gott, da ist Jesus zu 100% klar. Und damit haben die meisten auch gar kein Problem. Aber dann ist ja nicht nur Jesus und der Vater Gott, sondern Jesus redet auch noch vom Heiligen Geist, den er senden wird. Und auch da in einer besonderen Art und Weise, er spricht Johannes 16 davon, dass der Geist der Tröster ist, der Beistand, der kommen wird und uns an die Worte von Jesus erinnern wird und uns in die Weisheit leiten wird. Und das ist mehr als nur eine Kraft, wenn ihr das lest, dann merkt es mehr als eine Kraft und ein Wirken. Da wird schon persönlich, personenhaft. Johannes 14, Vers 23 sagt Jesus, durch diesen Geist wird der Vater und Jesus, sagt er, ich und der Vater werden durch den Geist in euch wohnen. So in dem Geist ist der Vater und der Sohn präsent. Und Johannes 4, Vers 24, da geht Jesus so weit, dass er sagt, der Gott ist Geist. Und wer ihn anbetet, muss ihn in Geist und Wahrheit anbeten. Und in Genesis 1, Vers 2 wird sogar gesagt, dass dieser Geist schöpfungsrelevant ist, dass er der Schöpfergeist ist. Am Anfang unter der Geist Gottes schwebte über der Urflut, über den Wassern. Also ihr merkt, da ist auch ganz viel drin. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Da merkt ihr, das ist schon biblisch. Aber wie kommt das zusammen? Warum kann ich nicht das so linear denken? Können wir doch sagen, nehmen wir es so, der Vater ist dann der Gott im Alten Testament, ja? Der Sohn ist dann vielleicht der Gott im Neuen Testament und der Heilige Geist ist eben heute Gott. Ja? Der Gott der Kirche, der Gott, der gekommen ist, nachdem Jesus weg war. So. Kann ich das nicht so denken? Ihr merkt aber, es bleibt in diesem linearen, eindimensionalen Raster. Und das ist nicht biblisch gedacht. Da ist etwas Biblisches drin und zwar heilsgeschichtlich bildet sich da was ab. Das ist Offenbarungsgeschichte, aber es ist nicht das Wesen Gottes, was hier gezeigt wird. Dass Gott der Vater ist, das wissen wir nicht aus dem Alten Testament, ihr Lieben. Ich weiß nicht, ob ihr es gelesen habt, aber der Gott des Alten Testamentes ist nicht der Vater. Wir denken das immer. Und ihr Lieben, ganz ehrlich, das ist der Bärenteil der Bibel. Ja? Aber da bin ich schon zu weit. Hier. So, dieser ganze Teil, das ist das Alte Testament. Wisst ihr, wie oft Gott in diesem Teil als Vater angesprochen wird oder angeredet wird? Angesprochen gar nicht. Ja? Es gibt nicht eine Stelle, in der Gott als Vater angesprochen wird im Alten Testament. Das sollte uns zu bedenken geben. Wie viele Stellen, meint ihr, gibt es, in denen Gott als Vater bezeichnet wird? Genau. Es gibt 15 sind es, 2 sind dann nochmal zitiert, aber es gibt einmal dieses, du bist doch unser Vater oder ist Gott nicht wie ein Vater? aber er wird nie angesprochen, Vater. Also du bist doch unser Vater. Das ist so, das ist die größte Möglichkeit. Aufgepasst beim Bibellesen, sehr gut. Das ist die größte Nähe, das ist das, wo sich das Alte Testament am weitesten vorwagt. Aber niemals hat im Alten Testament jemand den Schneid zu sagen, Vater. Der Erste, der es macht, ist Jesus. Und er geht sogar so weit, ihn Papa zu nennen. Wie eine Explosion ist auf einmal im Neuen Testament von Gott, dem Abba, dem Papa, dem Vater die Rede. Wie ist das zu verstehen? Das Neue Testament erklärt uns, dass Gott der Vater ist. Im Alten Testament, es gab tatsächlich in den umliegenden Religionen, gab es schon Gottväter, Zeus, der Gottvater, der Allvater. Ja, oder die Herrscher der Welt, die haben sich als Vater des Staates bezeichnet. Aber nicht der Gott des Alten Testamentes. Der hat gesagt, ich bin der, ich bin für dich da. Ich bin für dich da. Das ist was anderes als der Allvater. So. Wisst ihr, wie die Väter der Antike waren? Das waren Tyrannen. Ja? Die haben über Leben und Tod entschieden. So, das fünfte Mädchen, das geht mal schnell in den Brunnen. Ja, ehrlich. Oder wenn dein Kind irgendwie eine Behinderung hatte, dann hat der Vater das angeguckt und dann war das Recht des Vaters zu sagen, ob das leben darf oder nicht. So. Die Väter dieser Welt vergleicht sie nicht mit dem, was ihr hoffentlich kennengelernt habt. So. Das hat einen Grund, warum Gott sich nicht als Vater vorstellt. Aber in Jesus, da passiert es auf einmal. Warum wird uns der Vater erst durch Jesus bekannt? Es ist völlig logisch, wenn ihr darüber nachdenkt. Pass auf. Seit wann bin ich Papa? So, genau. Seit Leni, mein erstes Kind geboren wurde, seitdem bin ich Vater. Hätte ich vorher gesagt, ich bin Vater, hätten mich alle angeguckt und gedacht, ich habe einen Schlag. So, ich bin Vater, seit ich ein Kind habe. Und ihr Lieben, die Menschen sind nicht jeder Mensch ist Gottes Kind. Wir wissen das aus der Bibel. Die Bibel sagt, Johannes 1, Vers 12, wer Jesus annimmt, ist ein Kind Gottes. Wenn du den Sohn Gottes annimmst, wirst du adoptiert in die Familie Gottes. Dann gehörst du dazu. Erst der Sohn macht den Vater zum Vater. Und dass Gott sich im Sohn offenbart, hat die Folge, dass der Sohn auch den Vater offenbart. Es ist völlig, völlig logisch. Also wie auch immer wir von Gott reden und wie wir uns vorstellen, wir müssen bei dem ansetzen, was Jesus über ihn sagt. Und jeder Versuch ohne dem, was Jesus sagt, über Gott zu sprechen, der endet in Spekulation und ist zum Scheitern verurteilt. Und um es noch ganz kurz komplizierter zu machen, so unterschiedlich die Bibel von Vater, Sohn und Heiliger Geist spricht, so ineinander spricht die Bibel auch davon. Wer ist der Schöpfer? Hat der Vater, denken wir. So, dann lesen wir aber Genesis 1, Vers 2, der Geist Gottes ist irgendwie an der Schöpfung beteiligt und Johannes 1, Vers 1 bis 3, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und alles ist durch das Wort geschaffen und nichts, was es gibt, ist nicht durch das Wort geschaffen. Und dann heißt es auf einmal, das Wort ist Jesus. Ja, Halleluja. Wer hat's jetzt gemacht? Der Vater, der Sohn oder der Heilige Geist? So, ja. So. Und Ägypten. Wer hat Israel aus Ägypten geführt? Gut. Ich hoffe, mittlerweile sind wir an dem Punkt, dass keiner mehr sagt, der Vater, sondern der Gott, der sich als Ich bin, der Ich bin vorgestellt hatte. Das hatten wir jetzt ein paar Mal. Und trotzdem identifizieren wir den meistens eher mit dem Vater. Im Judasbrief, ich weiß nicht, wusstet ihr, dass es einen Judasbrief gibt? Manche nicken, manche gucken so, aha. Ich weiß, der Judas, also der Name Judas kommt uns, ist nicht so sympathisch. Ja? Also gab es einen Judas, der hat meinen Herrn verraten, war nicht so eine glorreiche Geschichte. Aber sein Namensvetter, der hat Folgendes geschrieben, Judasbrief, Kapitel 1, Vers 4 und 5, da heißt es, Jesus ist der alleinige Herrscher und Herr, der uns aus Ägypten geführt hat. Ja, was? Jesus hat uns aus Ägypten geführt? Und Jesus sagt, der Vater und ich, wir sind eins, Johannes 10, Vers 30, wer mich sieht, sieht den Vater, wenn ich handel, handelt der Vater, Johannes 14, und eine Stelle kennt ihr alle, habt ihr bestimmt, weiß nicht, ob ihr schon mal drüber nachgedacht habt, aber Weihnachten lesen wir die immer gerne. Jesaja 9, da heißt es, das Volk, das im Finsteren wandelt, sieht ein helles Licht. Und über denen, die in Finsternis wohnen, erscheint es hell. Dann kommt diese Weihnachtsstelle. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und sein Name ist, hier wird das Kommen von Jesus beschrieben, des Sohnes. Und sein Name ist wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Der Sohn heißt Vater? Also mal ehrlich. Vielleicht merkt ihr, das ist schon komplex. Wie ist das jetzt zu verstehen? Das Duschgel reicht schon lange nicht mehr aus, um das zu erklären. Also, die ersten Christen haben sich das auch gefragt. Was bedeutet das? Wie können wir uns Gott vorstellen? Augustin sagt gar nicht vollkommen, aber wir können uns dem nähern. Die wichtigsten Punkte. Erstens, die Bibel redet schon immer davon, dass Gott irgendwie drei ist. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Die Bibel redet auch davon, dass Gott immer eins ist. Es gibt nicht drei Götter, es bleibt eins. Die Bibel redet davon, dass der Vater, der Sohn und der Heilige Geist nicht identisch sind. Ja? Und auf der anderen Seite redet sie auch davon, dass sie irgendwie ineinander verwoben sind und in einer so intensiven Beziehung, dass Gott mit sich in Beziehung ist, dass es nicht statisch ausdrückbar ist, sondern irgendwie sehr dynamisch ist. Wie kann all das sichtbar werden? Ich habe euch am Anfang so ein kleines Zettelchen austeilen lassen. Vielleicht nehmt ihr das nochmal zur Hand. Auf diesem Zettelchen findet ihr ein altkirchliches Modell, die Trinität darzustellen. Und das Ganze sieht so aus, das hat drei Kreise. Ja? Wir haben den Vater, wir haben Jesus den Sohn und wir haben den Heiligen Geist. Und dann sind dazwischen so Linien und dann steht da immer was drin. Und zwar steht da drin, ist nicht. Ja, ist nicht. Der Vater ist nicht der Sohn. Der Geist ist nicht der Vater und der Sohn ist nicht der Geist. Ja, die sind unterschieden, auch wenn sie miteinander in Beziehung sind. Aber dann ist noch ein vierter Kreis in der Mitte. Auf wunderbare Art und Weise muss man sagt, ist die Bibel davon überzeugt, dass alle drei Gott sind. Ja? Der Vater ist Gott, der Sohn ist Gott und der Geist ist Gott. Sie alle drei sind Gott, auch wenn sie unterschiedlich sind, sind sie nicht zu trennen. Sie sind alle drei. Und wenn Jesus handelt, handelt die Fülle Gottes. Wenn der Vater handelt, handelt die Fülle Gottes. Wenn der Geist dir nahe ist, wenn du das Wirken Gottes an dir spürst, dann ist das nicht so eine kleine Nebensächlichkeit von Gott, sondern es ist die Fülle Gottes, die handelt. Das ist das, was die Trinitätslehre aussagen will. Nicht hierarchisch gedacht, nicht statisch gedacht. Das Bild, jetzt wo es da steht, ist schon wieder falsch, weil es statisch ist. Gott ist in Beziehung mit sich selbst, er ist dynamisch. Drei wer, aber einmal was? Gott, der unterschiedlich sich offenbart. So. Und sichtbar wird er nur an einer Stelle, durch Jesus. Jesus ist der Türspalt, durch den wir auf Gott gucken können. Wir den Sohn, den Vater und den Geist hätten wir nicht ohne den Sohn erkennen können. Deswegen ist Jesus das unsichtbare Bild des lebendigen Gottes, das sichtbare Bild des unsichtbaren Gottes. Es gibt noch unterschiedliche Bilder, die blumiger sind, um das zu verdeutlichen, das zu veranschaulichen. Also zum Beispiel hat man gerne auch das Bild von einem Baum benutzt und gesagt, Vater, Sohn, Heiliger Geist, das ist so wie die Wurzel, der Stamm und die Krone. Oder wie ein Fluss, die Quelle, der Bachlauf und das Meer, in das es sich ergießt, das Wasser. Oder wie die Sonne, ja, der Vater, Sohn, Heiliger Geist. Gott ist die Sonne, die Strahlen, das ist der Sohn und die Wärme, die wir spüren können, ist der Heilige Geist. Es ist auch nicht alles ganz falsch, aber ihr merkt, es ist linear. Der Sohn und der Heilige Geist ist quasi ein Nebenprodukt des Vaters. Das ist auch wieder biblisch, bringt uns das an eine Grenze. So, wie wird das jetzt für dich greifbar und wie ist es relevant? Ich habe gesagt, am Ende wird es relevant für dich. Für mich ist das beste Bild und die beste Erklärung, die die Trinität in dein Leben hineinspricht, die kommt aus der Bibel. Ja. 1. Johannes 4, Vers 16. Da schreibt Johannes, Gott ist die Liebe. Das ist das Wesen Gottes, das sich in Jesus offenbart hat. Und zwar immer und immer wieder. In allem, was er getan hat, in allem, was er gesagt hat, zeigt sich das. Aber wenn Gottes Wesen Liebe ist, dann ist klar, er braucht ein Gegenüber, um Liebe zu sein. Du kannst nicht Liebe für dich sein. Dann nennt man dich Egoismus. So. Aber Gott ist nicht Egoismus, er ist Liebe. In sich, auch ohne dich und mich, schon vor aller Zeit war er Liebe. Und er wird es immer sein, selbst wenn das letzte Lobgebet irgendwann auf dieser Erde zum Verklingen kommt, der himmlische Chor bleibt. So, in Ewigkeit werden wir ihn loben, aber er bleibt die Liebe. So. Und das heißt, er muss in sich in Beziehung sein. Das ist das, was das darstellen will. Der Vater liebt den Sohn. Und der Sohn liebt den Vater. So machen sie sich gegenseitig zum Geliebten und Liebenden. Und die Liebe zwischen ihnen ist so groß und so ein Bestandteil ihres Wesens, dass der Geist zu einer eigenen Person in Gott wird, die Liebe. So. Das heißt, du hast den Liebenden, den Geliebten und die Liebe. So, damit, das ist auch ein altes kirchliches Bild, mit dem Gottes Trinität oft beschrieben wird. Und für mich, bleiben Fragen, es lässt Fragen, es erklärt nicht alles, ja. Wenn du es verstanden hast, ist es nicht Gott, sagt Augustin, ja, so ist es. Es bleiben Fragen, aber dieses Bild hilft uns, etwas Grundlegendes zu verstehen. Jetzt geht es nämlich um uns, jetzt wird es relevant. In diese innige Liebesbeziehung des Vaters mit dem Sohn im Geist will Gott dich hineinnehmen. Das ist der Punkt. Da will er dich hineinnehmen. Du sollst Teil dieser Liebesbeziehung sein. Jesus geht so weit in Johannes 17, Vers 23. Er macht eine ungeheuerliche Aussage. Er sagt, wie der Vater mich liebt, sagt der Sohn, so liebt er euch. Macht euch das bewusst, was das heißt. Gott, wie der Vater den Sohn durch den Geist liebt, so liebt Gott dich. So, und das... Deswegen ist es völlig klar, als Jesus gefragt wird, was ist das wichtigste Gebot, was ist das Wichtigste, was Gott will, dass er antwortet, liebe Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und deinem ganzen Verstand, liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst, Matthäus 22. Warum? Weil es darum geht, liebe Gott und lass dich hineinnehmen in diese ewige Liebesbeziehung. Und liebe deine Mitmenschen mit dieser Liebe Gottes, dass sie die Liebe Gottes spüren. Und sich selbst hineinnehmen lassen in diese Liebesbeziehung. Dass er uns liebt, dass wir ihn lieben sollen und die Welt mit seiner Liebe. Darum geht es. Und wo das passiert, ihr Lieben, da hören dann wahrscheinlich auch langsam irgendwann die Fragen auf. Wieso ist es? Wie ist das? Wie genau kann ich das noch besser verstehen? So, das wird dann unwichtiger, denn am Ende geht es nicht mehr ums Verstehen, sondern um die Liebe und die Beziehung. So darin findet diese komplizierte Trinitätslehre, glaube ich, ihre Auflösung in der Liebe. So, am Ende ist es so wie mit meiner Frau und mir. Die ist ja gerade nicht da, kann ich ehrlich sein. Da bin ich auch, wenn sie da ist. Ne? Aber ganz ehrlich, ich verrate es euch mal, ich verstehe meine Frau auch nicht immer. Es bleibt mir manches verborgen. Kennt ihr? Okay. Es bleibt mir manches verborgen und manches Geheimnis und ich liebe sie trotzdem. Oder vielleicht auch genau deswegen, weil sie für mich nicht erklärbar ist, 100% fassbar. Sie bleibt Geheimnis, sie bleibt überraschend für mich, immer wieder neu. Und genauso ist es auch mit Gott. So. Und wo du andockst mit deiner Liebe, ob beim Vater, beim Sohn oder beim Heiligen Geist, bei Papa, der dich liebt, bei dem Sohn, der seine Liebe am Kreuz für dich gezeigt hat, oder dem Heiligen Geist, der sich die Liebe erfahren lässt, da hat Gott seinen eigenen Weg mit dir, wo du am leichtesten andockst. So. Aber mach dir bewusst, wo immer du andockst, Gott ist noch anders. Er ist größer, er ist vielfältiger und er bleibt Geheimnis. Für manche ist das ein Problem. Das ist genau das, was sie hindert, Gott anzunehmen. Es gab eine Studie vor einigen Jahren, die haben herausgefunden, dass viele, die sich zum Atheismus, für den Atheismus entschieden haben, entschieden Atheisten oder auch zum Islam konvertiert sind, genau deswegen mit der Trinitätslehre ein Problem hatten, dass sie gesagt haben, ich möchte Klarheit über Gott. So. Ich möchte da eine Klarheit sehen. Und da ist gar kein Gott zu haben, ist schon mal klar. Aber auch, wenn Allah einer ist, das ist auch schon mal irgendwie leichter. So. Das war für viele der Grund des Wechsels, der Konversion. Aber Gott ist nicht so. Er ist nicht einfach statisch, fassbar, kontrollierbar. Gott bleibt dynamisch, er bleibt Beziehung und Geheimnis. Und auf geheimnisvolle Weise ist er dir nahbar und gleichzeitig nicht fassbar. Und diese Spannung, die kannst du nur aushalten in einer lebendigen Beziehung mit Gott. Wenn du lebendige Beziehung lebst, dann kannst du diese Spannung aushalten. Und deswegen führt am Ende dann doch wieder alles zu der einen Frage, hast du diese lebendige Beziehung, eine echte Beziehung, Liebesbeziehung zu dem lebendigen Gott, der sich dir in Jesus als Vater, Sohn und Heiliger Geist gezeigt hat und der als Vater und Sohn durch den Geist dir nahe kommt. Darum geht es bei der Trinitätslehre und darum geht es auch in deinem Leben, das zu erkennen und diese Beziehung zu führen und dich immer wieder neu von diesem unglaublichen Gott überraschen zu lassen. Und ich wünsche dir, dass du